Das Thema der Predigt heute heißt Gottes Willen erkennen. Und Stan De Winter, der bei uns ist, hat den Text für die Predigt aus Jesaja 56, Vers 7 ausgewählt. Jesaja Kapitel 56, Vers 7. Und ich lese den ganzen Text. Es geht um Menschen, die fremd sind, die von Ferne kommen. Die will ich zu meinem heiligen Berg bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar. Warum? Das ist jetzt das Zentrum. Mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Das ist ein großes Wort. Möge es bald in Erfüllung gehen.
Ich habe einen kleinen Gegenstand hier mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr von der Distanz her vielleicht mit. Habt ihr gute Augen? Also ich helfe euch ein bisschen. Das ist ein Stück Sagex. Also ich beschreibe das mal ganz sachlich. Ein Stück Sagex und ein paar Feder.
Also von einem Vogel vielleicht, ich weiß nicht, von welchem Vogel, Gunther. Und hier ein bisschen, weiß nicht, irgendein Stoff. Und etwas, das da glänzt, das sieht aus wie kleine Sternchen. Ja, was kann man machen mit so einem Gegenstand? Was ist das? Ein Schmuck? Ein Engel? Ist das ein Engel? Wirklich? Das ist doch Sagex. Leuchtendes Material, da sind Feder. Auf jeden Fall, ich werde euch sagen, was meine Frau meinte. Sie meinte, das sei ein Engel und das passt gut zur Weihnachtszeit, also vor Weihnachtszeit. Und das war, sie hat das gehängt über unserem Esstisch, wo wir regelmäßig essen. Und ihr wisst jetzt, dass wir zu Hause zwei Katzen haben. Und eine Katze am Morgen hat gemerkt, ein Engel, nein, die Katze hat etwas anderes verstanden. Sie ist auf den Tisch gekommen und war fasziniert von diesem Gegenstand. Und also ich habe gerade jetzt gemeint, es sei Sagex und Feder. Ja? Und meine Frau hat das interpretiert als Engel, Weihnachtsengel, weil die Weihnachtsgeschichte viel mit Engeln zu tun hat. Aber unsere Katze hat das anders interpretiert. Ja, das war ein Vogel zum Jagen, eine Beute. Und die Katze hat sich in Jagdstellung gesetzt und den Engel gepackt, auf den Tisch gebracht und war ganz nervös, ja, wie beim Jagen. Und ich wollte das arme Engelchen retten von diesem Löwen oder von diesem Tiger. Und das war nicht so einfach. Also das ist wie, hey, er bringt meine Beute weg. Das geht doch nicht. Und dann habe ich das Engelchen gerettet, anderswo gebracht, versteckt. Und die Katze wurde immer noch nervös und hat links und rechts geschaut. Wo ist die Beute jetzt? Wo ist das Vögelchen gegangen? Ja, geflogen. Ja, das sind Missverständnisse, die passieren zwischen Menschen und Tieren, auch zwischen Menschen. Ja. Und es ist nicht immer einfach zu wissen, was ist die Absicht dahinter. Ich brauche nicht. Ist es nötig? Ich bleibe hier jetzt. Ist es gut? Okay. Es gibt eine andere Art Missverständnisse oder Dinge, die passieren, die wir falsch einordnen können. Kurz vor Weihnachten, also vor nicht so langem, ist etwas bei meinem linken Auge passiert, was bei mir wie ein Alarm war. Ich bin sehr stark kurzsichtig und das Risiko Nummer eins, das uns Kurzsichtigen bewusst ist, ist Netzhautablösung. Ja? Also dann ist die Anweisung, sobald ihr seht, dass es Blitze gibt, ja, dann meldet euch schnell. Man kann eventuell das Auge retten. Und das ist passiert. Ja, links hatte ich Blitze. Und dann bin ich in die Insel zur Notfall für Erwachsene gekommen. Und der Befund war, nein, das ist keine Netzhautablösung. Keine Angst. Was Sie haben, Herr de Winter, ist etwas, das viele, fast alle alte Leute haben. Ja, ich werde alt. 59 jetzt. Also ich gehöre zu den Senioren. Ich habe ein typisches Phänomen am Auge und das ist Glaskörperablösung. Ja, so ein Phänomen. Und ich sehe immer noch so wie langes Haar da. Mein Haar ist kurz, aber ich sehe wie schwarzes Haar da auf der Seite ab und zu. Das ist halt so. Ja. Ich bin Gott dankbar für die Augen, die ich noch habe. Und ich möchte sie zu seiner Ehre benutzen. Ja, viele Dinge passieren im Leben. Eben, wir sehen so etwas oder wir sehen Symptome oder in der Welt sehen wir Dinge passieren. Und wir überlegen, was heißt das? Was ist der Grund? Was ist der Hintergrund? Und manchmal erwarten wir, dass Gott uns den Weg zeigt. Ich hoffe, wir erwarten das oft. Ja? Und dann sehen wir eben Zeichen und wir meinen, Gott führt uns nach rechts. Und vielleicht führt er uns nach links, aber wir haben es falsch verstanden. Wie können wir Gottes Willen erkennen? Das ist eine Kunst, die nicht so einfach ist. Und das ist ein Grundgedanke, das mich begleiten wird, mit einigen Predigten. Und ich möchte heute anfangen mit der Apostelgeschichte, Kapitel 8. Ich lese in der Apostelgeschichte, Kapitel 8, im Vers 1. Saulus aber hatte gefallen am Tod von Stephanus. Mit diesem Tag setzte eine große Welle der Verfolgung ein, von der die ganze Gemeinde in Jerusalem erfasst wurde und außer den Aposteln flohen alle Gläubigen nach Judäa und Samarien. Und im Vers 4 lesen wir, doch die Gläubigen, die aus Jerusalem geflohen waren, zogen umher und verkündeten die Botschaft von Jesus. Vers 5, Philippus ging in die Stadt Samaria und erzählte den Bewohnern von Christus. Die Menge hörte ihm bereitwillig zu und sie sahen auch die Wunder, die er tat. Vers 8, darüber herrschte große Freude in der Stadt. Vers 12, alles Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 12 jetzt. Die Menschen glaubten an die Botschaft vom Reich Gottes und vom Namen Jesus Christus, die Philippus predigte. Viele Männer und Frauen ließen sich taufen. Vers 14, als die Apostel in Jerusalem hörten, dass das Volk in Samaria die Botschaft Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes. In Samaria angekommen, beten die beiden für die neuen Gläubigen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Bis dahin war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft worden. Jetzt in Vers 25 lesen wir, nachdem Petrus und Johannes in Samaria das Wort des Herrn bezeugt und gelehrt hatten, ich betone die geografischen Orte. Es geht um Samaria hier. Nachdem Petrus und Johannes in Samaria das Wort des Herrn bezeugt und gelehrt hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück. Unterwegs machten sie in vielen Städten Samariens Halt, um auch dort die Botschaft zu verkünden. Jetzt in diesem Zusammenhang von Samaria mit einem großen Erfolg, Missionserfolg, plötzlich kommt Vers 26 wie eine Überraschung. Zu Philippus aber sagte ein Engel des Herrn, geh nach Süden. Die andere Richtung. Ja. Geh nach Süden. Auf der einsamen Straße, weniger Leute, die von Jerusalem nach Gaza führt. Ja, wir haben wieder das Thema Gaza. 27, Philippus ging und begegnete auf dem Weg dem Schatzmeister Äthiopiens, einem Eunuchen der äthiopischen Königin, der großen Einfluss hatte. Er war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten und befand sich nun auf dem Heimweg. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Also nachdem im Norden von Jerusalem, da in Samarien, großen Erfolg war, Evangelisationserfolg, plötzlich nach Süden. Und das ist ein Mensch, der fährt nach Süden, noch weiter nach Süden. Ein Äthiopier heißt es da. Vers 29, der Heilige Geist sagte zu Philippus, lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Da lief Philippus hin und hörte, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Er fragte ihn, verstehst du auch, was du da liest? Und der Mann erwiderte, wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Es ist Vers 34. Der Hofbeamte fragte Philippus, von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anderem? Da begann Philippus bei dieser Schriftstelle und erklärte ihm die gute Botschaft von Jesus. Und später lesen wir unterwegs, kamen sie an einem Gewässer vorbei und der Hofbeamte meinte, sieh, da ist Wasser, kann ich mich nicht hier taufen lassen? Also das ist ein Kämmerer, ein Eunuch aus Äthiopien. Wir wissen nicht genau damals, was Äthiopien war, weil das Wort, nach dem, was ich erfahren habe, lesen konnte, Äthiopien war ein griechischer Begriff. Äthiopier waren einfach Menschen mit dunkler Haut. Und das war ziemlich vage. Ja, waren sie von Südägypten, von Sudan, von heutigem Äthiopien oder anderswo? Das ist nicht so klar. Aber einfach irgendwo ziemlich südlich von Jerusalem mit dunkler Haut. Das ist klar. Ja. Also Richtung Afrika. So. Und dieser Kämmerer, der Eunuch war, der war offen für Gottes Wort und für das Evangelium. Und Gott hat den Diakon Philippus war ein der Diakone, die wir in Apostelgeschichte Kapitel 6 zusammen mit Stephanus kennenlernen. Also einer dieser Diakone, Philippus, der wird geführt zu diesem Mann aus Äthiopien, zu diesem Kämmerer. Und Philippus konnte ihm auf seinem Weg zu Jesus weiterhelfen. Die Führung von Gottes Geist ist wirklich eigenartig. Zuerst wird Philippus nach Samarien geführt, also nördlich von Jerusalem, wo sehr viele Menschen wohnen. Und viele der Samariter bekehren sich zu Christus. Also da ist ein großer Erfolg nördlich von Jerusalem. Nach diesem Erfolg in Jerusalem wird Philippus nach Süden geführt, plötzlich nach Süden, in ein Wüstegebiet, wo wenige Menschen wohnen. Und dort trifft er einen einzigen Mann, einen Ausländer, einen besonderen Mann, der eigentlich kein Mann mehr ist. Er ist Eunuch. Aber durch diesen einzigen Mann auf der einsamen Straße findet die Botschaft von Jesus ihren Weg nach Afrika. Dass jeder von uns schon von Jesus und von seiner Erlösung gehört hat, Das ist kein kultureller Zufall. Ja? Wir sind nicht einfach in der Schweiz aufgewachsen oder in Europa oder in einem christlichen Land und sind halt Christen geworden. So. Das ist unsere Kultur. Nein, es ist mehr. Gott hat einen Plan, dass wir heute da sind. Das ist Gottes Plan. Gott wollte jeden von uns persönlich erreichen mit der wunderbaren Botschaft des ewigen Lebens durch Jesus. Wir sind Gottes Plan sichtbar gemacht. Aus welchem Grund war der äthiopische Eunuch gerade dran, ausgerechnet den Propheten Jesaja zu lesen? Ist es auch ein Zufall? Es mag sein, dass es ihm bewusst war, was im 5. Buch Mose steht über die Eunuchen. Also nicht Jesaja jetzt, sondern 5. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 2. Was steht da im Gesetz Mose über die Eunuchen? Die Männer, die keine Männer mehr sind. Ein Mann, dessen Hoden verletzt oder dessen Glied abgeschnitten ist, darf nicht in die Versammlung des Herrn aufgenommen werden. Und mit diesem Hintergrund ist es erfrischend zu lesen, was der Prophet Jesaja über die Eunuchen schreibt. Also Prophet Jesaja jetzt, aber nicht Kapitel 53, sondern Kapitel 56. Jesaja 56, Verse 3 bis 7. Das haben wir vorher gehört. Ein Fremder, der sich zum Herrn bekehrt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich bestimmt aus seinem Volk ausschließen. Und auch die Eunuchen sollen nicht sagen, ich bin ein vertrockneter Baum. Also aus mir kommt keine Frucht mehr. Denn so spricht der Herr, den Eunuchen, die meinen Sabbat heiligen, die tun, was mir Freude macht und den Bund mit mir halten, werde ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal setzen. Ich werde ihnen einen Namen verleihen, der sehr viel mehr wert ist als Söhne und Töchter. Denn der Name, den ich ihnen geben will, ist ein ewiger Name. Er wird niemals ausgelöscht. Mit Gott für immer. Gemeinschaft mit Gott für immer. Auch die Fremden, die sich dem Herrn angeschlossen haben, ihm dienen und seinen Namen lieben, die seine Knechte sind, den Sabbat nicht entweihen und meinen Bund annehmen. Auch diese Menschen bringe ich, sagt der Herr, zu meinem heiligen Berg und schenke ihnen in meinem Gebetshaus große Freude. Mein Haus, das ist ein berühmtes Wort, das Jesus zitiert hat, mein Haus soll von allen Völkern ein Gebetshaus genannt werden. Das Haus Gottes für alle Völker. Es ist nicht erstaunlich, wenn der äthiopische Eunuch begeistert war vom Propheten Jesaja. Dieser Äthiopier wollte nah bei Gott sein. Er war nach Jerusalem gereist, um dort anzubeten. Und er wollte Gottes Wort besser verstehen. Und so konnte Gott ihn zu Jesus führen durch die Prophezeiung in Jesaja 53, die berühmte Prophezeiung über den Opfertod Jesu, und durch den Bibelunterricht vom Diakon Philippus. Wie ist Philippus vorgegangen? Der hatte das Gespräch mit einer einfachen Frage gestartet. Verstehst du auch, was du da liest? Erstens ist es erstaunlich, dass der ausgebildete Diener der Königin von Äthiopien, also das war nicht irgendjemand, ja, das war ein gut ausgebildeter Mensch. Es ist erstaunlich, dass dieser ausgebildete Mensch nicht beleidigt wurde von so einer Frage. Verstehst du auch, was du da liest? Gestellt von einem unbekannten, bescheiden bekleideten Philippus. Philippus war bestimmt nicht so reich wie dieser Eunuch von der Königin von Äthiopien. Und dieser unbekannte irgendjemand stellt so eine Frage. Plötzlich auf dem Weg, der erscheint so, wo nicht viele Leute reisen. Also es ist erstaunlich, dass der Eunuch nicht beleidigt wird. Offenbar hatte der Eunuch einen großen Hunger nach Gottes Wort und er war fokussiert auf Gottes Wort. Und ihn hat es nicht gestört, dass so irgendein Mensch so eine blöde Frage stellt. Er wollte wissen, er war offen. Verstehst du auch, was du da liest? Von dieser Frage können wir viel lernen. Um Menschen zu Jesus zu führen, sollen wir dort anfangen, wo die Menschen gerade sind. Versuchen wir nicht mit unseren Antworten zu beginnen, sondern mit ihren Fragen, mit den Fragen, die sie gerade beschäftigen. Am liebsten fangen wir immer an mit das, was uns selber beschäftigt. Es ist eindrücklich zu sehen, wie der Geist Gottes einen Diener Gottes zu einem Menschen führt, der offen ist für das Wort Gottes und der durch die Taufe ein neugeborenes Kind Gottes wird. In der Apostelgeschichte Kapitel 8, Vers 39 lesen wir: Als sie wieder aus dem Wasser herauskamen, nahm der Geist Gottes Philippus fort und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr. Aber er setzte seine Reise voller Freude fort. Der Schatzverwalter verliert plötzlich seinen Bibellehrer. Trotzdem ist der Äthiopier jetzt erfüllt mit einer großen Freude. Er hat den Schlüssel und das Zentrum der Heiligen Schrift gefunden. Und noch mehr, er hat den Erlöser aller Nationen der Welt gefunden. Ja, kein Wunder, dass er voller Freude seine Reise fortsetzt. Wo sind heute die Menschen, die offen sind für Gottes Wort und für das Evangelium? Wie können wir diese Menschen finden? Wir können Gott bitten: Herr, wo sind die Menschen, die für dich offen sind? Engel Gottes und Gottes Geist können uns zu diesen Menschen führen. Wie Philippus haben wir den Auftrag bekommen als Gemeinde Jesu, Menschen zu helfen, den Weg zu Jesus zu finden. Dieser Auftrag ist der Sinn unseres Lebens auf dieser Erde. Und deshalb ist das Wille Nummer eins Gottes. Wie können wir Gottes Willen erkennen? Der größte Wunsch Gottes ist, dass so viele Menschen aus aller Nationen Jesus, den Erlöser der Welt, finden. Das ist ein wichtiger Ansatz, ein wichtiger Anfang. Was macht es uns schwer, Gottes Stimme zu hören? Unser Ich ist unser größtes Hindernis, unser Stolz, unser Eindruck, Bescheid zu wissen, was richtig ist. Und deshalb brauchen wir Demut und Geduld, wenn wir Gottes Willen erkennen wollen. Was können wir sonst tun, um Gottes Stimme besser zu hören? Wir können Gott bitten, Gott um Weisheit bitten. Wenn wir regelmäßig beten und Gottes Wort studieren, machen wir es uns einfacher, Gottes Stimme zu hören. Wir können Gott durch sein Wort kennenlernen. Und je mehr wir Gott kennen, umso besser können wir seine Stimme erkennen. Wir erkennen, was wir kennen. Wenn wir Christus nicht kennen, können wir seine Stimme nicht erkennen. Wenn wir den Eindruck haben, wir sollen nach links, wie können wir sicher sein, dass es auch Gottes Wille ist und nicht nur ein Wunsch von uns? Vielleicht haben wir den Eindruck, Gott will uns nach links schicken und vielleicht will er uns nach rechts schicken. Oder nach Norden oder nach Süden, ja, nach Samarien oder nach Gaza. Wie können wir herausfinden, ob nicht der Teufel versucht, uns weg von der richtigen Entscheidung zu führen? Also, ich meine nicht eine Taufeentscheidung, das ist klar. Ich meine eine Entscheidung nach Norden oder nach Süden. Wo soll ich Jesus bringen jetzt, die Botschaft von Jesus, nach Norden oder nach Süden? Wir können Gott vertrauen, dass er uns zum richtigen Zeitpunkt zeigt, wer offen ist und was wir tun können. Wie kann ich sicher sein, dass es Gott ist, der zu mir spricht? Wenn wir nichts wissen, können wir Gott bitten, uns Klarheit über seinen Willen zu schenken. Gott hat uns er kann uns durch einen tiefen Frieden bestätigen, was sein Wille ist. Zurück jetzt zum Kämmerer der Apostelgeschichte im Kapitel 8. Wer war dieser Äthiopier? Also Kapitel 8, das ist ganz einfache Mathematik. Kapitel 8 von der Apostelgeschichte kommt logischerweise vor Kapitel 10. Ja, 8, 9, 10. Okay. Und erst im Kapitel 10 kommen die Christen zu einer schockierenden Erkenntnis. Die Erkenntnis von Kapitel 10, Jesus ist nicht nur für die Juden gekommen und nicht nur für Juden, die außerhalb von Judäa aufgewachsen sind und eine andere Muttersprache als Aramäisch haben. Jesus ist nicht nur für die Menschen der ganzen Welt, die sich zum Judentum bekehrt haben. Auch die verhassten Römer dürfen in Jesus das ewige Leben empfangen, ohne zuerst Juden zu werden. Umdenken in Kapitel 10. Ich schließe, dass der Eunuch im Kapitel 8 ein Äthiopier war, der sich zum Judentum bekehrt hatte. Wir lesen im Kapitel 8, Verse 27 und 28, Philippus ging und begegnete auf dem Weg dem Schatzmeister Äthiopiens, einem Eunuchen der äthiopischen Königin, der großen Einfluss hatte. Er war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten, und befand sich nun auf dem Heimweg. Er saß in einem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Das war an und für sich nichts Spezielles. Noch nichts Spezielles. Es ist nicht auszuschließen, dass die Schriften des Alten Testaments in Äthiopien bekannt waren. Also lassen wir Äthiopien offen, ist das Nordsudan, Südägypten, Äthiopien, heutiges Äthiopien oder noch anderswo, irgendwo im Süden von Jerusalem und da, wo Menschen eine dunkle Haut haben. Ja. Es ist nicht auszuschließen, dass die Schriften des Alten Testaments in Äthiopien bekannt waren, schon seit der Zeit vom König Salomo. Das ist nicht auszuschließen. Wir lesen im ersten Buch der Könige im Kapitel 10 über die Königin von Saba. Und das ist wieder ein Rätsel. Also Hannah Klenk weiß da vielleicht mehr als ich. Ich weiß nur, dass es nicht klar ist. Es ist ein Rätsel der Geschichte. Woher kam diese Königin von Saba? Ich würde sagen, irgendwo vom Süden. Ja? War das Südarabien? War das Äthiopien? War das Sudan oder was auch immer? Auf jeden Fall, wir hören von dieser Königin von Saba und sie hörte davon, dass Salomo dem Namen des Herrn Ehre bereitete. Und sie machte sich auf den Weg, um ihn mit Rätseln auf die Probe zu stellen. Als sie zu Salomo kam, sprach die Königin mit ihm über alles, was sie sich vorgenommen hatte. Salomo beantwortete alle ihre Fragen. Nichts war so schwierig, dass der König es ihr nicht erklären konnte. Ja, also wir sind jetzt zur Zeit von Salomo. Das ist lang vor Jesus, lang vor Philippus und diesem Kämmerer von Äthiopien. Als die Königin von Saba die Weisheit Salomo erkannte und den Palast sah, den er gebaut hatte, war sie außer sich vor Staunen. Sie bewunderte auch die erlesenen Speisen, die vor ihm aufgetragen wurden, seinen geschickten Umgang mit seinem Gefolge, die prächtige Kleidung seiner Sekretäre und ihr Auftreten, seine Mundschenke und die Brandopfer, die Salomo im Haus des Herrn darbrachte. Sie sagte zum König, alles, was ich in meinem Land über deine Fähigkeiten und deine Weisheit gehört habe, ist wahr. Ich habe es nicht geglaubt, bis ich hierher kam und es mit eigenen Augen sah. Dabei wurde mir nicht einmal die Hälfte davon berichtet. Deine Weisheit und dein Reichtum sind weit größer, als man mir sagte. Wie glücklich dieses Volk sein muss. Welch ein Vorrecht für deine Minister, dir Tag für Tag zu dienen und deine Weisheit zu hören. Der Herr, dein Gott, sei gepriesen, der Freude hat an dir und dich auf den Thron Israels gesetzt hat, weil der Herr Israel für immer liebt, hat er dich zum König gemacht, damit durch dich Recht und Gerechtigkeit herrschen. Das tönt fast messianisch, ja? Völlig erfüllt in Jesus. Nach der Zeit vom König Salomo wurden die Menschen von Juda allgemein so untreu, dass Gott entschieden hat, sie in Gefangenschaft zu führen. Das ist also nach Salomo, zur Zeit von Daniel. Da werden Menschen aus Juda weg nach Osten, nach Babylon geführt. Da war Daniel. Und scheinbar hat Daniel im Neubabylonischen Reich und später im Persischen Reich den wahren Gott von Israel und die Schriften seiner Propheten bekannt gemacht. Auf jeden Fall erfahren wir kurz vor der Geburt Jesu, dass es studierte Menschen gab im Osten, wahrscheinlich von Babylon, die wussten, dass der Messias geboren war, der von den Propheten angekündigt war. Also wir sehen, wie Schritt für Schritt Gott den Weg vorbereitet hat, der Botschaft der Erlösung durch Jesus zu allen Nationen. Schritt für Schritt erfüllt Gott seinen Plan. Matthäus Kapitel 2 im ersten Vers lesen wir von diesen weisen Menschen von Osten. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter, heißt es in dieser Übersetzung, aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, also es ist unheimlich, ja, diese fremden Menschen kommen und sie fragen überall, wie wenn alle wissen sollten, ja, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Und diese Frage versetzte Herodes, also der örtliche König da, in große Unruhe, und alle Bewohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung von der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll denn der Christus, der Messias, nach Aussage der Propheten zur Welt kommen, fragte er sie. Und sie wussten, die Schriftgelehrten wussten, in Bethlehem, sagten sie. Denn der Prophet hat geschrieben, O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf, denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird. Und so hat Gott durch die Jahrzehnte, Jahrhunderte, Schritt für Schritt, durch Salomo, durch Daniel, die Tür des Evangeliums den Nationen der Welt geöffnet. Es war von Anfang an Gottes Wille. Das ist unser Thema. Wie können wir Gottes Wille erkennen? Es war von Anfang an Gottes Wille, alle Menschen aller Nationen durch Abraham und durch seinen Nachkommen Jesus, den Messias, zu segnen mit Vergebung und mit dem ewigen Leben. Das war Gottes Wille, Gottes Plan. Aber wie lange hat Petrus gebraucht, um diesen Willen Gottes zu erkennen? Also scheinbar bis Apostelgeschichte Kapitel 10. Ja. Offenbar war der Fall der Taufe vom Eunuchen aus Äthiopien nicht klar genug für Petrus. Kapitel 8. Petrus hatte noch nicht, es war noch nicht genug. Dieser Äthiopier, getauft, ja, glücklich, mit der Botschaft von Jesus unterwegs, es war noch nicht genug. Erst im Kapitel 10 der Apostelgeschichte mit der Bekehrung vom Römer Cornelius und auch mit der klaren Botschaft vom Apostel Paulus. Paulus musste auch noch ein Christ werden. Ja? Das musste auch noch geschehen. Kapitel 9. Erst dann hat Petrus endlich verstanden, dass alle Menschen der Welt direkt zu Jesus kommen können und zum ewigen Leben kommen können. Und mich ermutigt diese langsame Erkenntnis oder dieses langsame Verständnis oder Verstehen von Petrus. Er hat so viel Zeit gebraucht, um Gottes Willen zu erkennen, der doch, wir könnten meinen, so klar war von Anfang an. Also wenn wir nicht sofort Gottes Willen perfekt erkennen, ist das okay? Ja, wir sind wie Petrus. Ja. Gottes Willen zu erkennen ist ein Prozess. Das können wir nicht einfach in einem Seminar lernen und dann haben wir es. Wir wissen, wie das geht. Zack, das ist der Wille Gottes. Das ist nicht der Wille Gottes. Das ist ein Prozess. Manchmal ein langer Prozess, Gottes Willen zu erkennen. Aber zum Glück gibt uns Gott nicht auf. Wenn wir uns führen lassen, führt er uns zum Ziel Schritt für Schritt. Was wir tun können, das ist jeden neuen Tag bewusst Gott anvertrauen und ihn bitten, uns nach seinem Willen und zu seiner Ehre zu leiten. Wir können das Gebet sprechen, das uns im Buch Der rettende Weg empfohlen wurde. Wir können dieses Gebet auch singen. Jetzt werde ich versuchen, Hans-Peter hat die erste Version gehört, jetzt kommt die zweite Version für dich. Nimm mich, o Herr, ich will dir ganz gehören. Alle meine Pläne lege ich dir zu Füßen. Gebrauche mich heute in deinem Dienst. Bleibe an meiner Seite und lass alles, was ich tue, aus deiner Kraft heraus in deinem Sinn geschehen. Amen.